Und ich darf jetzt noch den Predigttext lesen, vorlesen, über den Daniel gleich predigen wird. Und das ist ein bisschen länger. Und ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Da steht in dem Johannesevangelium, so nennen wir das, ein Buch in der Bibel. Und da geht es weiter dort, wo wir die letzten Male aufgehört haben, im Kapitel 19. Da steht: Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweige eine Krone und setzten sie ihm auf den Kopf. Und sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie ihn vor sich hin und riefen: Es lebe der König der Juden! Und sie schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte: Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge: Hier ist er jetzt, der Mensch. Aber sowie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen! Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, antwortete Pilatus. Ich jedenfalls finde keine Schuld an ihm. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden vor. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher. Er ging in das Prätorium zurück und fragte Jesus: Woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden? Sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, dass es aber auch in meiner Macht steht, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du nicht der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich über den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz hinausführen. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden: Seht da, euer König. Doch sie schrien: weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König, außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Und Pilatus gab ihrer Forderung nach. Das sind Worte, von denen wir glauben, dass sie ein lebendiger Gott aufgeschrieben hat.
Wir sind mitten in der 24-Stunden-Reihe und wir schauen den leidenden Jesus an. Und wir glauben, dass das tatsächlich was mit uns macht. Vielleicht ist es für dich dämlich. Wir glauben als Kirche, dass das was mit uns macht, mit unserem Herzen, wenn wir Jesus anschauen. Und wir glauben noch viel mehr, dass das der Herzschlag von Kirche ist, Jesus anzuschauen, über ihn nachzudenken, dass uns das verändert und prägt. Heute geht mir es um drei simple Worte, die in diesem Text auftauchten, den Dominik schon gelesen hat. Und ich möchte auf diese Worte zwei Perspektiven geben. Das erste, also diese Worte sind: seht der Mensch. Seht der Mensch. Und meine zwei Perspektiven auf diese Worte sind: wir wollen uns diesen Menschen anschauen, wir wollen uns Jesus anschauen. Und das andere, die andere Perspektive ist: wir wollen uns den Menschen anschauen und uns fragen, zu was der Mensch fähig ist. Uns. In diesem Text taucht dreimal das Statement auf: unschuldig, unschuldig, unschuldig. Und meine drei Punkte zu dieser Predigt sind: dreimal unschuldig. Der Unschuldige wird gedemütigt, ist mein erster Punkt. Der Unschuldige wird der Karriere überliefert, ausgeliefert, und der Unschuldige wird gekreuzigt. Das sind meine drei Punkte. Der Unschuldige wird gedemütigt. Der Augenzeugenbericht von Johannes, wenn wir das lesen und studieren, und Dominik hat es sehr eindrücklich gelesen, ist einerseits total skandalös. Und irgendwie wie ein blödes Schicksal und willkürlich und total ungerecht. Und auf der anderen Seite, wenn du das liest, auf der anderen Seite irgendwie auch von langer Hand geplant. Das ist irgendwie unfassbar. Jedes Detail ist irgendwie bestimmt. Du kannst das nicht lesen ohne diese zwei Perspektiven. Schicksal und langer Plan. Der Mantel, die Dornenkrone, selbst die Löcher, später, die kommen durch die Hände, sind Jahrhunderte vorher schon irgendwie vorausgesagt von den Propheten. Es ist nicht zufällig, was hier passiert, sondern von langer Hand geplant. Und mittendrin ist Pilatus, der Statthalter der Römer, der Provinzgouverneur, müssen wir sagen. Und dieser Typ ist zerrissen, wie du dir das nur vorstellen kannst. Total zerrissen. Auf der einen Seite seine Karriere. Er darf das Ansehen der frommen Elite der Juden nicht verlieren. Aufstände beherrschen das Land zu dieser Zeit. Immer wieder Attentate auf die Römer. Und wenn er einen Pseudo-König jetzt einfach laufen lässt, dann wird er neue Aufstände provozieren. Und das kann er sich nicht leisten. Und auf der anderen Seite, in diesem ganzen Textumfang, taucht 7-mal das Statement unschuldig auf. Immer wieder unschuldig. Und das weiß er. Und er möchte gern Jesus loskriegen und freilassen. Und er ist zerrissen. Und sein erster Versuch war kurz vorher. Er versucht, es war das größte jüdische Fest in dieser Zeit. Alle pilgern in die Metropole nach Jerusalem, in die religiöse Hauptstadt. Massenleute sind dort. Und da war es üblich, dass man aus reiner Gunst von den Römern her den Juden einen Gefangenen freigibt. Und er versucht es. Und er versucht diesen Barabbas, so heißt der Typ, den Juden zu geben. Und dieser Typ war ein Mörder, er war ein Attentäter, er hatte kurz zuvor ein Radikaler, wir kennen das von unserer Zeit heute gut, er hat kurz versucht, so einen Aufstand gegen die Römer zu planen, hat Leute gekillt. Und die religiöse Elite feiert ihn und will ihn. Statt Jesus. Und Pilatus ist fertig, er kann das nicht fassen. Und er in diesem Text, der Text geht los, dass er einen neuen Versuch unternimmt, da heißt es, er lässt Jesus geißeln. Nun, die Geiselstrafe, musst du verstehen, war verboten für römische Bürger. Verboten. Zu grausam. Man benutzte eine Peitsche, ein ziemlich langes Holzgestell und dann vorn dran hingen einige Lederriemen und an diesen Lederriemen waren Metallstreifen dran und waren Knochensplitter dran. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn jemand sich auszieht und seinen Rücken beugen muss über so einen Block und wie dann die Schläge auf ihn einprasseln. Und es sind einige Leute, denen diese Tortur angetan wurde, die haben es nicht bis ans Kreuz geschafft, sie sind vorher krepiert. Ich sage das ganz bewusst so. Sie sind vorher gestorben. Und wir sehen es an Jesus, dass er nicht mehr fähig ist, das Kreuz zu tragen. Er bricht zusammen. Und damit nicht genug. Halbnackt steht er da, zur Schau gestellt, die Soldaten, wahrscheinlich eine Kohorte an Judenhassern, weil die Juden machen zu dieser Zeit immer wieder Aufstände, es ist ein Pulverfass. Und sie hassen die Juden, setzen ihm einen Kranz auf. Jetzt wissen die Historiker nicht ganz genau, ob das genau aus so einem Gewächs war, ob das was anderes war. Sie setzen ihm so einen Kranz auf. Das Gegenteil von einem Siegeskranz, diesen Kranz trugen damals den richtigen Siegeskranz die römischen Feldherren. Und sie wollen sagen, von wegen, du Pseudokönig. Und sie schlagen ihm diese Krone, diesen Kranz auf den Kopf. Du bist kein König. Schau dich an. Und das andere, sie ziehen ihm so einen Mantel an, so einen purpurroten Mantel. Und dieser Mantel, ich habe hier nur einen Stoffteil mitgebracht, dieser ist auch von einer ganz tiefen Symbolik. Die Leute wussten genau, was das heißt. Zum einen hatten die Cäsaren, wenn sie außerhalb von Rom waren, so einen purpurnen roten Mantel an, wenn sie außerhalb von Italien waren. Und auch das soll heißen, du bist von wegen unser Kaiser, unser König, du lächerliche Gestalt. Und zum anderen war es eine tiefe Symbolik für die Juden. Sie wussten genau, was das bedeutet. Rot wie Blut, rot wie die Sünde, rot wie unsere Schuld. Befleckt. Nicht mit Gott kompatibel. Und das ist das Interessante. Dieses Symbol, letzten Endes ein Symbol der Sünde, aber auch der Vergebung, der Sühne. Und das, was ich so interessant finde, dass Jesus zum einen, als er so dasteht, zum einen als sozusagen der
zu dem gemacht wird, der er nicht ist. Er wird zum Spott gemacht und zu dem gemacht, was er nicht ist. Er ist nicht schuldig. Und auf der anderen Seite, wieder wie durch so eine lange Hand geplant, wird er genau zu dem, was er ist. Proklamation zu dem, was er ist, ohne dass das Schicksal irgendwie weiß. Er ist der König. Tatsächlich. Er ist mehr als der Kaiser. Er ist der Stellvertreter. Er zieht sich den Mantel der Schuld an. Und er wird schuldig. Und die Propheten, wir könnten jetzt lange historische Sachen machen, ich will es nicht machen. 700 Jahre vorher beschreibt ein Prophet aus dem Alten Testament, der Jesaja, beschreibt detailliert, dass das kommen wird. Und ein Zitat nur, er schreibt, doch er war, und da ist der leidende Gottesknecht, der von Gott mal gesandt wird, gemeint, er war durchbohrt. Jetzt kannten zu dieser Zeit die Juden keine Todesstrafe von Kreuz. Jesaja schreibt, er war durchbohrt. Um unser Sünden willen, um unser Vergehen willen. Das hat was mit uns zu tun. Zerschlagen um unser Sünden willen und die Strafe lag auf ihm, bis wir Frieden hätten. Und durch seine Striemen, hier merkt ihr, hier kommt diese Strafe, wir haben gerade von Geiselung gesprochen, durch seine Striemen werden wir geheilt. Und dann spotten sie weiter. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie reagieren sich an dem Unschuldigen ab und sie geben ihm Schläge. Und dann führt Pilatus Jesus der Masse mit diesem eindrücklichen Satz vor. Auf so einem Plateau, wo jeder ihn sehen kann. Und er sagt, seht, der Mensch. Schaut ihn euch an. Was er sagen will, ist, selbst durch die Folter konnte ich kein Schuldbekenntnis aus ihm, keine Schuld an ihm finden. Schaut ihn euch an, so eine erbärmliche Figur kann doch kein Retter sein, kann doch kein König sein und auch keine Gefahr für uns als Römer. Und so steht Jesus da, entstellt und verachtet. Die Dornen hängen ihn vom Kopf und der Körper ist blutverkrustet und Fleisch hängt in Fetzen runter, der rote Mantel auf seinem gemarterten Körper. Seht, schau hin, der Mensch. Zu was ist der Mensch fähig? Das ist die zweite Perspektive. Wie kann man so mit Menschen umgehen? Ich habe die letzten Wochen ein bisschen Fernsehen geguckt kam übers Fernsehen drauf, dann habe ich Mediathek, ART geguckt, Charité. Wer vielleicht euch gesehen hat und habe die zwei Staffeln mir in den letzten Wochen reingezogen und ich bin über ein Wort gestolpert, das ich vorher im Geschichtsunterricht noch nie, dem ich nicht so begegnet war, und zwar diese Reichsausschusskinder. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal bewusst geworden ist. In der Nazi-Zeit waren diese Kinder, meistens behinderte oder kranke Kinder, Ballastexistenzen. Man hat Versuche an denen gemacht und vermutet, Dunkelziffer, über 10.000 Kinder haben es nicht überlebt. Wehrlose Versuchsobjekte leben eine lebenswerte Gefahr für den deutschen Volkskörper. Aus Stolz und Rassismus und Überlegenheit der eigenen Rasse, aus einer Ideologie, die interessanterweise aus einer radikalen Evolutionstheorie entsteht, beugt sich, erhebt sich der Große über den Kleinen, über die Kinder. Und mir kamen die Tränen, als ich das gesehen habe und drüber gelesen habe. Dann habe ich Mittwoch Spiegel gelesen, ja, Spiegel Online, und da habe ich einfach diesen Screenshot von Mittwochnachmittag mal rein. Screenshot Spiegel Online. Die reiche Elite, ist die erste Überschrift oben, die reiche Elite in Amerika kauft tatsächlich mit ihren Millionen Elite-Uni-Plätze für ihre Kids. Für Millionen Dollar. Das heißt, die schlauen Kinder derer, die wenigen verdienen, können nicht an nach Harvard gehen oder an irgendeine Uni. Statt gehen die Dummen, in Anführungsstrichen, aber reichen Kinder, die können dorthin gehen. Eine kalte Überheblichkeit der Reichen wieder auf Kosten der Armen. Dann ging es weiter, dieselbe Seite. Ja, ich habe alles gelesen. Die Polizei, ihr habt das mitbekommen, in Deutschland ist in einen großen Pornoring verwickelt und hat sich Kindesmissbrauch daraus ergeben. Bei führenden Beamten, die Aufklärer, werden zu Tätern in Deutschland. Und wer waren wieder die Objekte unserer Begierde? Die Kinder, die Schwachen. Und der Ranghöchste, das war das dritte, der ranghöchste katholische Würdenträger in Australien war auch dabei. Dritter Mann der Kirche. Und kriegt 6 Jahre. Ich habe letztens mit einem Arzt gesprochen, sagt, in Deutschland, mein Krankenhaus gibt so gut wie keine behinderten Kinder mehr. Dasselbe wieder passiert, nur unter anderen Vorzeichen heute. Wir, eine Gesellschaft, trampelt auf den Schwachen rum. Und wir erheben uns und urteilen über diejenigen, die irgendwie das nicht leisten können. Die Armen, die Flüchtlinge, die Schwachen, die Kinder, die Behinderten. Wir können es uns leisten. So aufgeklärt sind wir als Gesellschaft. So fortschrittlich. Und der vermeintlich Starke, jetzt könnt ihr die ganze Geschichte durchgehen, trampelt auf den Schwachen. Seht der Mensch, zu was ist der Mensch fähig? Seht. Und wer kann denn diese unfassbare Last der ganzen Geschichte, wer kann das tragen? Was ist los mit den Menschen? Ihr Lieben, wir brauchen, ich habe das deutlich geschrieben, wir alle brauchen ein Opfer. Wir brauchen einen Schuldigen, an dem wir uns abreagieren. Wir brauchen einen Schuldigen, damit uns die Schuld nicht trifft. Damit wir besser dastehen. Wir sind Teil eines gigantischen angeborenen Ablenkungsmanövers, so habe ich das geschrieben. Und vielleicht spürst du das so langsam, dass das abgrundtiefe Böse in der Geschichte nicht in den Umständen, nicht in deinem Partner, nicht in der NS-Zeit anfängt. Wir geben ja oft den Umständen oder anderen Leuten die Schuld, sondern dass das Böse, das unbeschreiblich Böse, da drinnen anfängt. In unseren Herzen, in unserem Innersten. Kennst du das? Das ist doch unser Stolz, ja? Mein Stolz, der uns und mir das Gefühl gibt, wenn es dem anderen dreckig geht, fühle ich mich ein bisschen sauberer. Wenn der andere leidet, dann brauche ich nicht mehr so sehr zu leiden. Wenn es dem anderen dreckig geht, dann fühle ich mich nicht ganz so. Ja? Wenn der andere mehr auf dem Kerbholz hat, dann komme ich besser weg. Wenn ich den anderen überholen kann, dann fühle ich mich größer. Wenn ich mehr Überstunden und mehr Leistung mache, dann bin ich erhaben. Wir schauen ständig unbewusst auf den Nachbarn, auf die Schwachen, auf keine Ahnung, auf die Armen, auf die Reichen auf die Armen, herunter, um uns irgendwie selber zurecht, weil wir brauchen ein Opfer. Instinktiv, wir brauchen einen Schuldigen. Demut heißt, dieses alte deutsche Wort Demut heißt letzten Endes, ich habe es nicht mehr nötig, über mich nachzudenken. Ich kann mir es leisten, den anderen höher zu stellen als mich. Aber wisst ihr, diese Demut ist nicht angeboren. Angeboren sind bei mir Stolz und Selbstgerechtigkeit. Ich bin selber gerecht und ich mache es richtig. Und wo ich bin, ist vorn. Und die anderen sind irgendwie niedergestellt. Ich möchte dich herausfordern, möchte dich fragen, wen verachtest du? Über wen redest du und warum redest du so über die Person? Wen richtest du? Auf wen schaust du herab? Wer sind deine Opfer, die du brauchst, um dich selbst zu legitimieren? Die Gegner, die du brauchst. Und was zeigt es über dein korruptes und stolzes Herz? Wir sind nicht so toll und nicht so frei, wie wir meinen. Wir sind verlorener, als wir denken. Seht. Der Mensch. Einer macht sich für alle klein, steht Jesus. Halbnackt. Und einer lebt diese Demut für unseren Stolz. Das ist der Mantel. Dieser rote Mantel, den er anhat. Das ist nur ein Teil dieses Mantels, ein Stück Stoff. Und er zieht sich diesen Mantel an, deinen versifften roten Mantel der Schuld und Sünde. Den Mantel deiner Verachtung, er wird verachtet. Den Mantel deines Stolzes, er ist demütig. Und den Mantel deiner Selbstgerechtigkeit, dass du selber groß sein willst, dass du selber besser sein willst, dass du selbst gerecht bist. Und er schenkt dir im Tausch den Mantel seiner Gerechtigkeit. Auch das ist ein Prophetenwort 700 Jahre vorher. Er schenkt dir sein weißes Kleid und er zieht dein versifftes Kleid an. Und er nimmt es auf sich und erlebt Demut für uns alle anstelle unseres Stolzes. Das Zweite, der Unschuldige wird der Karriere geopfert. Jetzt könnten wir uns fragen, ihr Menschenskinder, wendet sich das Schicksal jetzt nach der Folter? Ergreift jetzt die Masse das Mitleid? Im Gegenteil, Dominik, hast du es eindrücklich gelesen. Die religiöse Elite und auch die Kleinen schreien alle, kreuzige ihn, hinweg ans Kreuz. Nun, die römische Schande des Kreuzes, die ja nur für Römer war, würde endgültig, und das war auch ein Stück weit die, natürlich die Hoffnung der Juden, würde endgültig jeden Anspruch, der von Gott gesandte Messias zu sein, zunichte machen. Keiner würde so einer jämmerlichen Gestalt, die am Kreuz verreckt, noch glauben. Weil wir glauben ja alle den Großen und den Helden. Dass Gott stirbt übrigens, gibt es nur im Christentum. Das, so eine, das hätte sich niemand ausdenken können. Und Pilatus ist schockiert, als sie das schreien. Und irgendwie, er sagt so, nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn nach euren Regeln. Denn ich finde, und das sagt zum dritten Mal im Text, keine Schuld an ihm. Und ihr merkt hier, wie zerrissen Pilatus ist, ist doch total inkonsequent. Er ist nicht schuldig, aber kreuzigt ihr ihn. Ja, macht ihr das, kümmert euch drum. Seht, der Mensch. Schaut euch diesen Pilatus an, der Mensch. Im Vers 8 heißt es, als er das hört, bekommt er noch mehr Angst. Alles, was hier in diesem Text passiert, ist angstgesteuert. Wir kommen gleich drauf. Und so geht er mit dieser Angst mit Jesus wieder in den Palast rein und es entpuppt sich ein Gespräch und er sagt, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben oder zu kreuzigen? Und Jesus sagt, weißt du, du hättest überhaupt keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von jemand anders gegeben wäre. Der mächtige Pilatus steht dort, ihm schlottern die Knie, so mächtig ist er. Und er ist eigentlich, das ist ja die Geschichte, der scheinbar Mächtige ist eigentlich ohnmächtig und abhängig und klein. Währenddessen derjenige, der ohnmächtig ist und klein, eigentlich groß ist und mächtig und stark und frei. Pilatus hat Angst, seine Stellung zu verlieren, Angst, nicht mehr Freund des Kaisers zu sein. Und Ehrentitel damals, wenn du das verloren hast, diesen Titel Freund des Kaisers, Amicus Caesaris, dann kannst du sterben. Und das wollte er nicht und konnte er nicht verlieren. Seine Entscheidungen sind alle angstgesteuert und auch die Entscheidungen der Juden sind angstgesteuert. Sie bangen um ihren religiösen Einfluss und haben Angst und er bangt um, sozusagen um seinen Einfluss als Machthaber, um seinen weltlichen Einfluss, um seine Karriere. Weißt du, das ist heute noch genauso unser engstes Steuern unser Leben. Das, wovor du Angst hast, steuert dein Leben und steuert deine Entscheidungen. Warum ist das so? Ihr Lieben, wir brauchen nicht nur ein Opfer, einen Schuldigen. Wir brauchen alle, du und ich, etwas, was wir anbeten. Wo wir uns förmlich niederwerfen. Und unsere größten Ängste, das, wovor du am meisten Angst hast, du kannst es jetzt scannen, für dich durchgehen. Was du niemals verlieren darfst, der größte Albtraum deines Lebens, ist ein Spiegel dafür, worauf du dein Leben gründest. Was du anbetest, was die Herrschaft über dein Leben hat, was dich beherrscht. Vielleicht ist es nicht die Karriere wie bei Pilatus. Vielleicht ist es was anderes. Bei mir ist es was anderes. Bei mir ist es mein Geld. Und wenn ich mich ehrlich angucke, ich habe Angst, dass es nicht reichen könnte. Ich lebe von einem Defizit her. Bin oftmals getrieben von Angst. Ich muss meinen Kontostand ständig checken zum Beispiel. Bin da nicht frei. Und manchmal schäme ich mich dafür. Und diese Angst, zu kurz zu kommen, hat zu manchen geführt, was in unserer Ehe total schief gegangen ist, wofür ich mich schäme. Ich habe meine Frau manipuliert, ich habe sie kontrolliert, ich habe sie beschimpft, weil das Böse ist ja bei dem anderen, ja? Immer ist der Partner schuld, weil sie kauft sich ja zu viel. Und alles dämliche Sachen, die kein Mensch braucht. Sie ist schuld. Jahrelang habe ich so agiert. Ich brauche hier ein Opfer, weil ich bin selber gut. Und mein Stolz hat so viel kaputt gemacht. Aber das war das, wenn ich ehrlich bin, was ich anbete, was ich brauche, worüber ich die Kontrolle hat. Und dämlicherweise hat die Sache über mich Kontrolle. Verstehst du, was ich meine? Für dich ist es vielleicht nicht Geld. Rebecca Pippert, eine interessante Theologin, schreibt es sehr, sehr prägnant. Sie schreibt, Zitat, wer nach Macht strebt, wird von Macht beherrscht. Wer nach Anerkennung strebt, wird von Anerkennung beherrscht oder von der Gewalt der Menschen, denen er gefallen will. Wir beherrschen unser Leben nicht selbst. Wir werden von dem beherrscht, was die Herrschaft über unser Leben hat. Und ich möchte dich fragen, was sind deine größten Ängste? Was darfst du niemals verlieren? Und wie reagierst du, wenn du es verlierst? Wie bestimmen die Ängste deine Entscheidungen? Wozu dein Engagement für die Firma? Wozu deine Überstunden? Dein Fleiß für die Kirche? Zum Beispiel. Kann es sein, dass du dir selbst und jemand anders es beweisen musst? Dass du gar nicht so frei bist, wie du wirklich scheinst? Und wem schadet letzten Endes deine falsche Anbetung? Deine Ängste, die du nicht zugegeben hast? Dir selber, deinem Körper, deinen Kids, deiner Frau, deiner Beziehungen? Was sind deine Ängste? Sie steuern dein Leben. Seht, der Mensch. Altes Prophetenwort wieder. Ich hielt meinen Rücken denen hin, ist der Mensch Jesus, die mich schlugen und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Es ist die Folter. Mutig kann nur der sein, der weiß, wer er ist. Und der einzig rechtmäßige König, dem man hätte eine rechtmäßige Krone aufsetzen müssen, der einzige starke König, macht sich klein und trägt mutig unsere Kronen, unsere falschen Kronen, unsere falschen Götter, unsere falschen Anbetungszentren. Das, was uns am wichtigsten ist. Die falsche Krone deiner Geltungssucht, deiner Anerkennung, deines Besitzes, deines Hauses, deines Geldes, meins. Die falsche Krone deiner Entscheidungen, die du dann trägst. Er trägt das, was du nicht tragen kannst. Und er leidet alles, damit du nicht leiden musst. Seine Demut für deinen Stolz. Und seinen Mut für deine Angst. Denn er trägt es. Und das ist mein dritter Punkt, er trägt es bis zum Kreuz. Der Unschuldige wird zum Tod verurteilt. Es ist jetzt mittags, 12 Uhr, Freitag. Und Pilatus kommt wieder mit Jesus raus aus seinem Palast. Und er sagt ein ähnliches Statement. Er sagt, jetzt seht doch, euer König. Und sie schreien noch lauter weg mit ihm ans Kreuz. Euren König soll ich kreuzigen, fragt er. Wir haben keinen König, außer dem Kaiser, sagen sie. Und dann heißt es am Ende des Textes, darauf gab er ihnen nach und verurteilte Jesus zur Kreuzigung. Und so wird dieser Pilatus, der Mächtige, der Pseudomächtige, zum Spielball der Menschen. Und er entscheidet sich sehr bewusst für seine Karriere. Und Opfer dafür das Leben eines Unschuldigen. Und dann wird Jesus dieses schwere Kreuz, man nimmt an, ist nur der eine Balken gewesen, auf seinen zerschundenen Rücken geladen und er bricht unter der Last zusammen. Und man zieht ihn fast nackt aus, man legt ihn auf dieses Kreuz, man spreizt seine Arme und nagelt ihn dort fest und kreuzigt ihn auf einem Müllhügel. Es war die grausamste Strafe der Römer, ihr müsst es wissen, nur für andere Staatsbürger, nicht für Römer, nur für Ausländer, für irgendwelche anderen. Und dort würde er wahrscheinlich ein paar Tage hängen, um dann schließlich qualvoll zu ersticken. Das Kreuz. Das Kreuz. Jetzt haben wir das hier so hier stehen. Das Kreuz ist das Symbol der Christen, an dem Jesus hängen wird. Wir können es mal beleuchten, können es mal anmachen. Dann sieht man es vielleicht. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Symbol geht. Es ist Es ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist das Zentrum des Evangeliums, der guten Nachricht. Und vielleicht bist du jetzt hierher gekommen und sagst, ich bin skeptisch, ich bin das erste Mal in der Kirche, keine Ahnung, ich glaube an gar nichts und wenn dann nur an mich selber und du suchst irgendwie und es ist cool, dass du da bist. Und vielleicht geht es dir genauso und sagst, wie dämlich ist das denn? Wieso denn das Kreuz ist eine schlechte Nachricht? Ist denn das sau schlechte Nachricht? Und könnt ihr nicht einfach mal über einen Gott predigen, der die Liebe ist und ein Ende Gelände? Und ich kann dich verstehen. Ich kann das total verstehen. Nur leider, wenn wir das Kreuz dort wegnehmen, dann haben wir keinen Gott der Liebe mehr. Ich möchte erklären in den letzten Minuten, warum. Wenn wir das Kreuz wegnehmen, haben wir keinen Gott der Liebe mehr. Weißt du, es ist unmöglich. Unmöglich. Menschen, die schwach sind oder Hilfe brauchen, zu lieben, ohne irgendwie ihren Platz einzunehmen. Ohne irgendwie, sich an ihren Platz zu stellen. Echte Liebe beinhaltet immer eine Art Tausch. Was meine ich damit? Ich erinnere mich sehr gut noch 8 Jahre zuvor, unsere Tochter sah nicht gut aus damals. Als sie geboren wurde, das erste Lebensjahr, überall aufgerissen und Hautekzeme und Wunden und sie hat geblutet und sie sah ganz schrecklich aus. Und ich habe mich manchmal, die Blicke anderer haben mich wirklich getroffen. Was macht ihr mit eurem Kind? Und geht dann mal zum Arzt. Und wir sind zum Arzt gegangen, wir haben Geld bezahlt, meine Frau ist zur Kur gegangen. Sie hat viel geopfert, wir haben viel geopfert an Geld, an Nerven, an Zeit, an schlaflosen Nächten. Wir sind mit ihr zur Kur gefahren. Meine Frau hat 3/4 Jahr auf die übelst viele Nahrung verzichtet, um ihretwillen. Und wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, diese Scham, dieses Leiden, das Kratzen auf mich zu nehmen, ehrlich, ich hätte es übernommen. Weißt du warum? Weil ich sie liebe. Weil ich sie liebe. Und du weißt es, wenn du Kinder hast. Um unsere Kinder zu lieben, müssen wir ein Opfer bringen. Wir müssen abnehmen, damit sie zunehmen. Und viele wollen das heute nicht mehr, ist klar. Wir müssen bereit sein, uns in ihre Abhängigkeit zu stellen, die Windeln zu wechseln, uns Zeit zu investieren und richtig was ranzugeben, damit sie eines Tages die Unabhängigkeit erleben, die wir erleben. Im Herbst waren wir in Krakau, in Polen. Mich hat es sehr bewegt. Wir waren unter anderem in diesem Schindler, in dieser Fabrik von Oskar Schindler, den ihr vielleicht von dem Film kennt, Schindlers Liste. Mich hat das neu berührt. Schindler kommt als Fabrikbesitzer, reicher deutscher Fabrikbesitzer in der Nazi-Zeit mit Juden in Kontakt. Und er investiert mehr in seine Firma. Man nimmt an, weit über 1 Million Reichsmark, um ihn zu essen zu geben. Er stellt mehr Leute ein. Er vergrößert seine Emaillenfabrik, um mehr Leute einzustellen, weil er mehr Leute retten kann. Am Ende seines Lebens, am Ende der Nazi-Diktatur, hat er 1200 Juden das Leben gerettet. Und das fand ich neu beeindruckend, das hat mich neu berührt. Aber das war klar, wenn er das nicht tut, dann werden diese Juden sterben oder im Ghetto landen. Wenn er es aber tut, dann kann es sein, dass er selbst stirbt. Das war klar. Und das ist natürlich der Stoff, aus dem die besten Filme sind. Wir lieben diese Filme. Wir lieben diese Filme. Weißt du warum? Diese Filme, wo einer sein Leben gibt, wo einer anstelle anderer leidet. Einer muss leiden, er oder du. Wir fühlen mit. Weißt du warum? Weil jede lebensverändernde Liebe zu Menschen mit großen Schmerzen, mit großen Problemen, ist eine Art stellvertretendes Opfer. Wenn du dich persönlich auf wirklich jemand einlässt, der Probleme hat, der schwach ist, findet ein Tausch statt. Deine Stärke geht auf diese Person und seine Schwäche geht auf dich. Deine Kraft geht in ihn und seine Schwachheit kommt auf dich. Und wisst ihr was, dieser große Tausch ist der Herzschlag der Christen. Dieser große Tausch ist der Herzschlag des Christentums. Ist der Herzschlag von Kirche. Der große Tausch. Ich habe noch ein Zitat von einem Autor, der heißt John Stott, und er schreibt das Buch Das Kreuz. Kann ich unwahrscheinlich empfehlen, Das Kreuz. Und er schreibt über diesen großen Tausch. Er sagt, das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt. Wir wollen König sein. Wir wollen herrschen, wir wollen groß sein. Während das Wesen der Heilung, das heißt, darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Gott stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient. Gott wäre kein Gott der Liebe, und ich glaube, ich kann nicht an so einen, könnte nicht an so einen Gott glauben. Gott wäre nicht ein Gott der Liebe, wenn er sich nicht persönlich reinhängen würde. Und die gleiche Gewalt, die gleiche Schwäche, die gleiche Folter, die gleichen Schmerzen tragen würde wie wir. Und Gott hat es in Jesus Christus, seinem Sohn, tatsächlich, wahrhaftig getan. Und so nimmt er diesen roten Mantel deines Stolzes, deiner Überheblichkeit, deiner Schuld, deines Königtums und Pseudokönigtums, deiner Selbstgerechtigkeit und zieht ihn sich selber an. Und er schenkt dir seinen Mantel, seinen sauberen Mantel. Wenn du das annimmst und darauf vertraust, und er zieht sich diese Pseudokrone deiner eigenen, deiner Angst, deiner falschen Anbetung an, und er trägt es. Er trägt es mit Würde, damit du keine Angst haben mehr musst, damit du nicht mehr angstgesteuert sein musst, damit du nicht mehr leiden musst. Und wir wollen jetzt ein Lied singen, das dieses Opfer groß macht. Diesen Tausch, diesen großen Tausch, deine Schwäche, dein Versagen, dein Stolz, deine Ängste auf ihn. Und seine Heilung, seine Demut, sein Mut, seine Sauberkeit, sein In-Ordnung-Sein mit Gott, seine Unschuld auf dich. Und wenn du das annimmst oder angenommen hast, wenn du da dich reindenken möchtest, jetzt ist das eine Chance, dieses Lied, das heißt von Ost nach West, so weit ist seine Liebe zu dir und mir, kannst du das von Herzen mitsingen, auf dich wirken lassen. Und dich da reingeben, dich rein versenken in diese Liebe.